Heute ist das erste Thema als Folge einer langen Reihe aus der wahren christlichen Religion. Und heute ist das Thema Gott ist einer. Es klingt für uns möglicherweise wie selbstverständlich, aber ich bin mir nicht so sicher, ob es auf der Gefühlsebene, auf der Ebene des Verständnisses des Herzens, ob es da so selbstverständlich ist. Wir werden natürlich das gleich näher ausführen, denn es ist doch ein ganz großer Unterschied, ob man, wie Sven Boxer so schön sagt, im Gedächtniswissen die Sachen weiß oder ob man sie auch nachempfinden kann. Und zwar tief nachempfinden kann, also im Innersten des Gemütes. Und dann ist auch immer die Frage, was bedeutet denn eigentlich das Wissen, dass Gott einer ist? Was bedeutet es für mein geistiges Leben, für mein tägliches Leben, für mein Empfinden? Ich habe hier verschiedene Fragen formuliert und Antworten von Swedenborg und aber auch noch Aspekte formuliert, die, wenn man sich mit diesem Thema befasst, so gewissermaßen hochkommen, wie man so schön sagt. Und wir schauen uns mal solche Aspekte an. Denken wir doch zum Beispiel daran, wenn man sagt, was bedeutet es für mein geistiges Leben? So denken wir, ja, es ist sehr wichtig für mich und es baut mich auf und es gibt mir Sicherheit und so weiter. Wenn man die Radikalität der Strenggläubigen sich vor Augen führt und vielleicht auch das ganze Märtyrertum, dann wird einem klar, dass das geistige Leben eine noch größere und tiefere Bedeutung für jeden gläubigen Menschen hat als sein natürliches. Denn viele würden ja ihr natürliches Leben hingeben, wenn sie das geistige Leben behalten können. Und das ist eben auch sehr, sehr oft schon passiert. Und ich denke, auch wenn wir vor die Alternative gestellt würden, durch welche Umstände auch immer, unser geistiges Leben verlieren zu müssen, ob wir uns dann nicht lieber dafür entscheiden würden, unser körperliches Leben aufzugeben. Also das nur als ein Hineinführen in einen Gefühlsbereich. Was bedeutet es eigentlich für uns, dass wir ein derartiges geistiges Leben vom Herrn, unseren Schöpfer, überkommen haben, dass wir tagtäglich in diese Gefühle und Gedanken hineintauchen können, dass wir uns bei jeder Gelegenheit an den Herrn Jesus Christus wenden können und dass wir Trost finden und Sicherheit und Wahrheit und Liebe. Und all diese Dinge, die sind uns ja vielleicht fast schon wie selbstverständlich, aber sie sind es ja nicht wirklich. Denn wir bewegen uns ja überwiegend, sagen wir mal, um eine Prozentzahl zu nennen, vielleicht 90% am Tag oder mehr oder weniger, je nachdem, das ist ja individuell unterschiedlich, bewegen wir uns ja gedanklich mit unserem täglichen Leben auseinander, beziehungsweise denken auch über religiöse Fragen mehr gedanklich nach, denken gedanklich nach, ist jetzt doppelt gesagt, also beschäftigen uns gedanklich damit. Aber so in die Tiefe zu gehen, was man tut, wenn man in die Stille geht, aber es geht auch nicht nur um diese Zeit, die man mal in die Stille geht, sondern es geht ja immer. Das heißt, dass man den ganzen Tag eine Verbindung spürt oder aufrechterhält. Nun ist aber die Frage hier für dieses erste Kapitel, was bedeutet es für uns, dass es einen Gott gibt erstens und dass es einer ist? Das soll uns aber jetzt im Folgenden klarer werden, weil das ist ja heute das Thema. Und jetzt fange ich mit der ersten Frage an. Wo steht die christliche Kirche jetzt, wenn wir uns an den Altersstufen eines Menschen orientieren? Wo steht die christliche Kirche eigentlich? Und Swedenborg sagt dazu, die christliche Kirche hat von der Zeit des Herrn an die Altersstufen von der Kindheit bis zum letzten Greisenalter durchlaufen. Also stehen wir jetzt sowohl am Ende, nämlich am Greisenalter, als auch am Anfang einer neuen Kirche. Eigentlich auch einer kirchlichen Entwicklung. Und was bedeutet das für uns persönlich jetzt? Für uns persönlich bedeutet das ein unglaublicher Umbruch. Und warum? Wir sind ja alle aus irgendeiner Religion gekommen oder sind auch noch da drinnen. Also ich zum Beispiel war katholisch, andere sind evangelisch und haben uns irgendwann einmal dem neuen Jerusalem, der neuen Kirche zugewandt, die ja doch als christliche Kirche einige Änderungen hat. Also auch darauf gehen wir heute noch kurz ein. Aber natürlich nicht auf alles, weil wir ja eine ganze Serie an Vorträgen aus der wahren christlichen Religion, wo dann wirklich auch alles, was zur neuen Kirche gehört, zur Sprache kommen wird. Wir haben also eine neue geistige Heimat gefunden. Wir haben einen persönlichen Umbruch mitgemacht. Denn wir sind Außenseiter. Nicht? Also wenn wir uns unsere kleine Gemeinde ansehen und auch die vielleicht weltweit 30.000 Menschen, die es gibt, die sich der neuen Kirche angeschlossen haben, dann sind wir natürlich in der christlichen Gemeinschaft eine absolute Minderheit, also Außenseiter, auch schon deshalb, weil wir ja von weder der katholischen noch der evangelischen Kirche akzeptiert sind. Und dieses Gefühl, dass man Außenseiter ist, das muss man schon irgendwann einmal akzeptiert und auch gelernt haben, schon auch als Kind vielleicht. Vielleicht hat uns der Herr schon viele Erfahrungen gegeben, schon auch, wie gesagt, als Kind oder während unseres Lebens, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir Außenseiter sein können. Ich meine, wir empfinden das jetzt nicht so. Wir sagen, nein, wir sind keine Außenseiter, wir haben das Beste, was man überhaupt haben kann. Und wir gehören trotz allem irgendwie zu einer christlichen großen Gemeinschaft, wir empfinden uns so. Aber genau genommen sind wir weltlich betrachtet doch Außenseiter. Denn die Menschen, die sich sehr angepasst haben an die Meinungen ihrer Umwelt, ihrer weiteren Familie, ihrer Kollegen und so weiter, denen würde es leichter fallen zu sagen, ja, ich bin evangelisch, ja, ich bin katholisch, ja, ich bin dieses oder jenes, was vielleicht so noch mehr akzeptiert wird, zum Beispiel ich bin Buddhist oder so. Das wird also noch mehr akzeptiert im Allgemeinen. Aber zu sagen, ja, ich bin Swedenborgianer oder ich gehöre der neuen Kirche an, das sagt man eben nicht so leicht. Oder ich lese Lorbeer und so weiter. Also was ich damit nur sagen will, ist nicht, dass es jetzt schlimm ist oder irgendwie uns belasten muss, aber es muss, also wir müssen offenbar schon vorbereitet sein, eine solche Außenseiterrolle annehmen zu wollen und auch zu können, ohne dass es uns was macht. Wenn mich heute jemand fragt, was ich glaube, dann sage ich es ganz offen und es macht mir auch nichts. Aber es gibt viele Menschen, die es denen was machen würde. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese kirchliche Entwicklung auch für uns ein Umbruch war und auch nach wie vor ist. Denn manches kann man nicht so ohne weiteres sagen, was in unseren Lehren steht, weil es ganz konträr ist zu dem, was man heute halt so sagt. Wir wissen sowieso in einer Zeit, wo die Menschen ganz sich von der Kirche abgewandt haben. Und die, die das tun, können Kirchenchristen sein, weil die Menschen sowieso wissen, dass sie nicht mehr wirklich glauben, wenn sie nur in der Kirche sind. Das ist ein Unterschied, nicht? Wenn man sagt, na gut, ich bin evangelisch. Aber man weiß, dass ja selbst die Pfarrer vieles gar nicht mehr glauben. Nicht? Also es hat eine Unverbindlichkeit. Aber wenn man heute in einer solchen Gemeinschaft ist wie unsere, dann ist es keine Unverbindlichkeit, sondern dann hat man sich wirklich entschieden. Und das weiß auch jeder. Das heißt, dann hat man sich für Gott und für die Lehre und für das, was auch in Swedenborg dargestellt wird, also das Jenseits und all diese Dinge, die ja heute gar nicht bekannt sind, auch die durch Lorbeer gegeben sind. Und all das, dazu steht man ja auch zur Bibel, auch zu den scheinbaren Widersprüchen in der Bibel. Dazu steht man dann. Und das ist eben ein Unterschied, ein Umbruch für uns alle. Das sollte man sich klar machen, finde ich. Denn mit dieser sogenannten Außenseiterrolle muss man ja auch, ja, wie soll man sagen, muss man ja auch sagen, ja, das ist gut so, das will ich auch so. Das wäre also auch eine Gefühlsebene, auf die man sich hier einlassen will, kann und offenbar auch darauf vorbereitet ist. Ich weiß zum Beispiel, dass es Leute gibt, die, wenn sowas kommen würde, also nach Hause postmäßig, es unter ein Buch oder an irgendwas schieben würden, damit es ein Gast nicht sieht oder so. Es ist also nicht selbstverständlich, dass wir dazu stehen. Das will ich damit nur sagen. Das ist eine Gefühlsebene. Nicht? Das heißt, wenn wir uns mit den Dingen beschäftigen, dann wissen wir, dass wir in gewisser Weise auch einsam sind auf dieser Welt. Ein Gast oder Gäste, die hier eine Zeit lang sind und die vom Herrn sehr, sehr viel bekommen haben. Und das halt jetzt irgendwie so, wie die Zeit es eben ermöglicht, leben müssen oder können. Und die Ersten sind, also sagen wir, die Ersten, nicht jetzt wir, die wir hier sitzen, sondern die Ersten, die diese neue Lehre bekommen haben, also schon alleine dieser Aspekt, dass man in seine eigene Innenwelt kommt, wenn man ins Jenseits kommt. Das ist was Ungeheuerliches, wenn man sich das mal emotional vor Augen führt und es dagegen setzt, was die Leute heute glauben, was sie erwartet. Nicht? All diese Dinge machen uns natürlich nicht nach außen, denn das wird man ja gar nicht immer so erwähnen, aber innerlich in Bezug auf andere Menschen auch irgendwie einsam, weil wir leben in einer geistigen Glocke oder Sphäre, die uns ja trennt von den allgemeinen Erkenntnissen der Menschen um uns herum. Und wenn wir jetzt mit Menschen zusammen sind, über die wir alles Mögliche reden, diesirdische Dinge, dann wissen wir, dass wir letztlich doch mit ihnen nicht wirklich verbunden sind, geistig betrachtet. Nicht? Und das ist doch ein Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Johannitern ehrenamtlich arbeiten würde und wäre selbst sehr evangelisch, dann wären wir eine Gemeinschaft und es gäbe nicht diese Diskrepanz. Ich will es nur als Beispiel sagen. Wir hier empfinden natürlich die Gemeinschaft, aber da wir ja immer nach außen gehen und da unser Leben ja führen, ist eben gewissermaßen diese Einsamkeit, dass man nicht wirklich dazugehört. Geistig betrachtet, ist doch immer irgendwie da, muss da sein, weil es ja ein Unterschied, eine Diskrepanz ist. Also ich will jetzt damit nicht weitermachen, ich wollte das jetzt nur ein bisschen deutlich machen, was es bedeutet, dass die emotionale Ebene, sie bedeutet, dass es wunderschön ist, aber sie bedeutet ja auch, die andere Seite. Das ist ganz klar. Die einen nicht weiter stören muss, aber die halt da ist. Wir haben also eine neue geistige Heimat gefunden, an der wir eine große Freude haben. Jetzt die nächste Frage. Wo beginnt die Kindheit der christlichen Kirche? Ihre Kindheit war zur Zeit, da die Apostel lebten und in der ganzen Welt Buße und Glauben an den Herrn und Heiland predigten. Also auch damals, in dieser Kindheit, ist es den Menschen so ergangen wie uns heute. Also uns, die wir jetzt was Neues gefunden haben. Unsere Aufgabe, und auch damals war es schon so, ist es danach zu leben, nach den neuen Lehren, beziehungsweise eben auch es so weiterzugeben in einer Art, die halt möglich ist, ohne jemanden damit zu missionieren, aber halt doch irgendwie das Neue in irgendeiner Weise einfließen zu lassen, soweit es halt möglich ist. Schon alleine, damit man sich auch selbst einbringen kann. Jetzt ist hier die Frage, wird von den Jüngern auch in der anderen Welt das Evangelium gepredigt, also das Neue? Ja, nach Swedenborg hat der Herr seine 12 Jünger, die nun natürlich Engel sind, mit dem Auftrag in die geistige Welt ausgesandt, das Evangelium von Neuem zu predigen. Weil die vom Herrn durch sie gegründete Kirche gegenwärtig so sehr zu ihrem Ende gelangt ist, dass kaum noch einige Überreste von ihr vorhanden sind. Denn die Menschen, die jetzt ja in die geistige Welt kommen, bringen ja ihre Glaubensvorstellungen mit, nicht? Insofern sind sie dann da ja auch noch alle vorhanden und werden auch vertreten und so weiter. Wir wissen ja, wir leben ja da weiter, so wie hier ja auch. Und was bedeutet der Hinweis denn für uns, dass der innere Mensch, unser innerer Mensch, die Impulse aus der geistigen Welt bekommt? Also wir ganz persönlich, denn wir sind in dieser neuen geistigen Sphäre. Wir kriegen von daher also auch unsere Impulse und der innere Mensch von uns. Und natürlich aber auch allgemein. Und das ist das Interessante, denn Swedenborg sagt, dass alle Menschen, die heute leben, werden danach beurteilt, was diese neue Lehre ist, auch wenn sie sie nicht kennen, weil sie in ihre Herzen eingeschrieben wird. Das heißt, die Sphäre, die, also es heißt ja, das neue Jerusalem kommt ja auf diese Erde, senkt sich gewissermaßen herab. Das heißt, diese Sphäre ist dem Menschen schon irgendwie, wenn auch noch unbewusst, irgendwie nicht so abwegig. Das Merkwürdige ist, wenn man mit Menschen spricht, manchmal kommt es dazu, dass man mit Menschen sprechen kann, weil sie sich irgendwie öffnen. Und hier und da kommt es vor. Vor kurzem erst konnte ich mit einer völlig fremden Frau das alles. Und es war ihr ganz nahe, so nach dem Motto, es kann gar nicht anders sein. Und genau das ist da, aber halt noch nicht bewusst. Es wird seine guten Gründe haben, warum es noch verdeckt ist. Die Gründe kennen wir auch. Also kein neuer Wein in alte Schläuche. Das heißt, es muss noch eine Zeit lang das Alte da sein, denn besser ist es, man hat einen alten, zerschlissenen Rock als gar keinen und muss nackt herumlaufen. Wenn die Menschen das Neue noch nicht annehmen können, ist es besser, sie haben noch das Alte, nicht? Also deshalb braucht immer alles seine Zeit. Warum war es notwendig, dass die Jünger die christliche Lehre in der geistigen Welt neu verkündeten? Dazu ist es gekommen, sagt Swedenborg, weil man die göttliche Dreieinheit in drei Personen zerteilt hat. Das wissen wir, von welcher jeder Gott der Herr sein soll. Von da aus hat es sich wie ein Wahnsinn über die ganze Theologie und so über die ganze Kirche verbreitet. Swedenborg bezeichnet das als den glatten Wahnsinn, weil es eben dazu geführt hat, dass man heute nicht mehr an Gott glauben kann, weil man diesen Widerspruch in sich halt nicht auflösen kann. Aber für uns und unsere Vorstellung, dass es eben nur eine Dreieinheit gibt in einem Gott und nicht drei Personen, die ein Gott sein sollen, ist diese Richtigstellung Swedenborgs eine unglaubliche Erlösung. Weil wir den Herrn Jesus Christus als den einen und einzigen Gott und Schöpfer in unserem Herzen, und das sage ich jetzt so, fokussieren, festhalten und lieben können. Stellen wir uns mal vor, unser inneres Gemüt, unser, vielfach wird es ja auch als Herzensdenken so bezeichnet, würde sich jetzt so aufsplitten müssen in drei Personen. Man hat den Gott Vater, den Gott Sohn, den Heiligen Geist. Unter den Heiligen Geist stellt man sich eine Taube vor, und den Gott Vater, ein Mann mit Bart. Unter dem Sohn Jesus, wie er sich dargestellt hat, als Mensch. Und das soll man jetzt als eine Person zusammen, und das soll man jetzt so lieben. Es geht nicht. Das widerspricht einfach der Vernunft, das widerspricht einfach der ganzen inneren Fähigkeit, sich auf eines zu konzentrieren, auf eine, ja, auf eine Liebe. Viele sagen, gut, ich liebe Jesus. Und das ist auch richtig, denn Jesus ist ja Gott. Aber sie stellen sich darunter etwas anderes vor. Und daran habe ich am Anfang gesagt, auch wir müssen uns, wenn wir das nicht nur gedanklich, sondern gefühlsmäßig nachvollziehen wollen, müssen wir uns klar machen, ob wir nicht uns nur auf zu Jesus wenden. Und dass Gott Vater, ich komme gleich noch auf diese Begriffe dann, und vielleicht den Heiligen Geist, wenn man sich das nicht unter Jesus vorstellen kann, gefühlsmäßig, wenn man sich das jetzt so wirklich so in sich hineinfühlt, nicht jetzt bei dem Vortrag, sondern mal, wenn man in die Stille geht, wenn man mit sich alleine ist und versucht, sich vorzustellen, ob man wirklich die Einheit Gottes gefühlsmäßig nachvollziehen kann. Denn wir sind ja alle aufgewachsen mit drei Personen Gottheit. Das heißt, das steckt ja in uns seit Kindesbeinen an. Das heißt, wenn wir in die Stille gehen, dann wäre es eine, sagen wir, eine Übung. Und dafür werden wir heute hier auch noch einiges dazu erfahren, dass man sich das noch vielleicht besser vorstellen kann, dass man sich wirklich Gott als eine Person, als eines vorstellen kann. Die Liebe, die Weisheit, das Sein Gottes, der Menschensohn, all diese Dinge. Ich komme gleich drauf. Aber es wird klar, was ich meine, wenn ich von den Gefühlen spreche. Hier oben ist es ganz schnell abgehackt. Nicht? Da muss man es nur lesen und schon, oh ja, natürlich, und anders geht es ja gar nicht und so. Aber jetzt hinabsinken und die Dinge wirklich im Herzen nachvollziehen.